Ja, liebe Gemeinde, zu dem ganzen Thema Gericht oder Richterstuhl ist mir selber auch ein Beispiel aus meinem Leben in den Sinn gekommen, das ich jetzt zum Start auch mit euch teilen möchte. Und zwar, ich lese sehr gerne und ich habe eigentlich schon immer gerne gelesen. Ich habe als Teenager gerne so ganz dicke Anwaltsromane verschlungen. Also Romane, wo es darum ging, meistens um einen Anwalt, was der so erlebt hat, wie der versucht hat, Leute im Gericht zu verteidigen. Also dieser Kontext vom Gericht ist da vorgekommen. Und für einige von euch klingt das jetzt furchtbar langweilig. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie spannend. Wir haben übrigens auch einige dieser Anwaltsromane bei uns in der Bibliothek, wenn ihr da mal schmökern möchtet. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen wieder einmal so einen Anwaltsroman hervorgenommen, habe darin gelesen und da ging es um einen Anwalt so im mittleren Alter, der eigentlich sehr arm war, der nicht so viel verdient hat als Anwalt und zwar, weil er sein ganzes Leben einer bestimmten Mission verschrieben hat. Und seine Mission war es, er wollte Leute aus dem Gefängnis befreien, die unschuldige Haftstrafen absitzen. Und das Buch begann sogar mit jemandem, der es hat in den USA gespielt und es begann mit jemandem, der sogar zum Tode verurteilt war und der eigentlich bei seinem letzten Essen gesessen ist und der Anwalt war bei ihm und er hat noch alles versucht, telefonisch, ob er irgendwie diese Strafe aufschieben kann. Und dann ist es gelungen und wirklich im allerletzten Moment hat er noch einen Anruf bekommen und diese Todesstrafe wurde noch einmal ausgesetzt. Und in diesem Buch, einer der schönsten Momente war es, als es dem Anwalt dann einmal gelungen ist. Er hat es geschafft, einen seiner Mandanten eigentlich frei zu bekommen. Und es war eine Person, die schon viele Jahre im Gefängnis war, unschuldig, ohne dass sie irgendetwas getan hatte. Und dann gab es die Szene im Buch, wo diese Person vor dem Richter steht und der Anwalt ist bei ihr und der Richter sagt, du bist frei, du kannst gehen. Und es ist so richtig, im Buch ist es so richtig eine emotionale Szene, weil diese Person hat unschuldig, ist sie jahrelang gesessen im Gefängnis und dann der Richter, er hat sich sogar entschuldigt, er hat gesagt, im Namen der amerikanischen Justiz, es tut mir leid, was du erleben musstest und du bist jetzt frei. Und dann gab es ein großes Fest, die Familie von dem Gefangenen oder eben Befreiten war auch dort, sie haben gefeiert, es hat Tränen gegeben und mitten in dieser Situation hat der Anwalt sich selber eine Frage gestellt. Und er hat sich gefragt, warum jubeln wir jetzt eigentlich? Warum feiern wir jetzt eigentlich? Eine Person, die nie etwas falsch gemacht hat, kam ins Gefängnis, ist jetzt wieder freigekommen und wir feiern das. Aber eigentlich sollte das doch normal sein. Eigentlich sollte nie eine Person unschuldig ins Gefängnis kommen. Und das ist die Spannung, die sich durch dieses ganze Buch zieht. Und wir möchten heute Morgen eigentlich ein bisschen in diese Spannung gemeinsam hineingehen. Eine Spannung, ich glaube, die wir alle kennen. Auf der einen Seite wünschen wir uns Gerechtigkeit. Wir wünschen uns, dass nie jemand unschuldig verurteilt werden muss. Ich denke, wir sind uns einig, wir wünschen uns eigentlich, das darf gar nicht passieren. Dass jemand 20 Jahre im Gefängnis sitzt, auch wenn er nichts gemacht hat. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir erleben, dass nicht immer Gerechtigkeit herrscht. Wir müssen irgendwie damit leben, dass es eben doch Ungerechtigkeit gibt. Und mitten in dieser Spannung, Sehnsucht nach Gerechtigkeit und die Realität der Ungerechtigkeit, mitten in dieser Spannung leben wir. Und heute Morgen möchten wir uns anschauen, was die Bibel zu dieser Spannung zu sagen hat, was das Wort Gericht oder dieses ganze Thema Gerechtigkeit, was Gott uns da in der Bibel auch sagen möchte. Vielleicht zuerst, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr dieses Wort Gericht hört? Ich persönlich habe sofort ein Bild vor meinem inneren Auge. Ich sehe da so einen großen Saal, einen Gerichtssaal, der zum Beispiel so mit Holz getäfert ist. Eigentlich sehr ein schöner Saal, aber gleichzeitig auch irgendwie düster. Und dann sehe ich so eine ältere Person in einem langen schwarzen Anzug und vielleicht noch so einer Perücke auf dem Kopf, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht. Und diese Person hat so ein Hämmerchen neben sich. Das ist natürlich der Richter. Und aus irgendeinem Grund schaut mich dieser Richter ganz, ganz grimmig an, wahrscheinlich, weil ich irgendetwas falsch gemacht habe. Und das ist so das Bild, das mir kommt, wenn ich das Wort Gericht höre. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Man könnte sagen, es ist nicht gerade ein positives Bild. Für mich ist dieses Wort Gericht, das hat etwas Beklemmendes, das hat etwas auch Negatives irgendwo. Und vielleicht geht es euch ähnlich, vielleicht ist das nicht gerade ein positives Wort für euch. Und vielleicht erstaunt es euch dann, dass es in der Bibel ganz häufig anders ist. In der Bibel ist das Wort Gericht ganz häufig ein positives Wort, interessanterweise. Ein Theologe hat geschrieben, dass Gottes kommendes Gericht in der Bibel, nicht zuletzt in den Psalmen, durchgängig eine gute Sache ist. Etwas, das es zu feiern gilt, nachdem man sich sehnt und verzehrt. Es bringt Menschen dazu, vor Freude zu schreien, und es bringt die Bäume des Feldes dazu, in die Hände zu klatschen. Das bezieht sich auf den Psalm 98. Ich habe das nachgelesen. Und da steht tatsächlich: Trompeten und Hörner sollen für Gott, euren König, erschallen. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und tosen. Die ganze Welt soll in Jubel ausbrechen. Ihr Flüsse klatscht in die Hände, ihr Berge preist unseren Herrn, denn er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Also wirklich wird hier das Gericht Gottes, dieses Wort, dass Gott kommt, um zu richten, das ist ein Grund, um sich zu freuen, das ist ein Grund, um zu jubeln. Und ich fand das wirklich erstaunlich und ich habe mich da gefragt, warum? Warum ist in der Bibel Gericht, warum kann das so ein positives Wort sein? Und ich glaube, der Punkt ist, wenn ein Psalmist so darüber schreibt, dann hat er im Kopf ein Bild von Gott. Und dieses Bild ist, Gott ist ein Richter, und zwar ist Gott ein gerechter Richter. Es heißt sogar im letzten Vers, er ist unbestechlich und gerecht. Gott ist der, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Wir finden das ganz oft gerade in den Psalmen, zum Beispiel, der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Psalm 11, Vers 7. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Psalm 19, Vers 8. Oder der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Psalm 145, Vers 17. Das ist eine kleine Auswahl. Eine Auswahl aus vielen, vielen Bibelstellen, die darüber schreiben, dass Gott gerecht ist. Gott ist ein gerechter Richter. Und ich glaube, was uns das zeigt, ist, das Wort Gericht in der Bibel, mit diesem Wort ist nicht eine Angst verbunden, mit diesem Wort ist eine Hoffnung verbunden. Mit diesem Wort ist die Hoffnung verbunden auf Gerechtigkeit. Ich habe am Anfang gesagt, es geht um diese Spannung. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, aber wir erleben oft Ungerechtigkeit. Mit dem Wort Gericht in der Bibel ist die Hoffnung verbunden, Gott wird einmal alles gut machen. Wenn Gott fertig ist mit seinem Gericht, dann wird niemand mehr unschuldig verurteilt werden. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und das Beispiel vom Anfang, jemand, der unschuldig lange ins Gefängnis muss, das wird es dann nicht mehr geben. Und mit dieser Hoffnung ist dieses Wort verbunden. Und eigentlich kann man sagen, ist das ja wirklich eine geniale Botschaft. Eine großartige Botschaft. Gott ist gerecht und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und jetzt gibt es aber nicht nur diese geniale Botschaft, sondern es gibt auch, man könnte sagen, ein Problem oder vielleicht ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen. Und zwar, Wir lesen ziemlich am Anfang der Bibel die Geschichte von Abraham. Und Abraham ist ein Mann, der von Gott besonders ausgewählt wurde. Gott hat ihm sogar gesagt, aus deinen Kindern wird mein Volk bestehen. Er hat ihm eigentlich das Versprechen gegeben, dass seine Nachkommen irgendwie besonders Gottes Volk sein werden. Und kurz nachdem Gott Abraham das gesagt hat, sagt er noch etwas anderes, das eigentlich nicht so viel damit zu tun hat. Und er sagt zu Abraham, es gibt da zwei Städte. Diese zwei Städte heißen Sodom und Gomorra. Und Gott sagt zu Abraham, in diesen Städten passieren so viele schreckliche Dinge, dass ich beschlossen habe, diese Städte zu zerstören. Offenbar, was immer dort passiert in diesen Städten, es ist so schlimm, dass Gott sich entschieden hat, er möchte diese Städte vernichten. Und Abraham macht jetzt ganz etwas Spannendes. Und zwar sagt er zu Gott, er beginnt eigentlich mit Gott zu verhandeln. Er sagt, Gott, möchtest du das wirklich machen? Kannst du das wirklich tun? Und er sagt zu Gott, ganz interessant, du kannst doch nicht den Schuldigen und den Unschuldigen zusammen töten. Das geht nicht. Das kannst du nicht tun. Das entspricht nicht deinem Wesen. Und er sagt diesen Satz, im 1. Mose 18 können wir das nachlesen, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten. Und hier haben wir dieses Fragezeichen. Eigentlich die Frage, ist Gott wirklich gerecht? Ist das, was Gott tut, wirklich gerecht? Wir haben gesehen, Gott ist ein gerechter Richter, das ist die Überzeugung in der Bibel, in den Psalmen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch das Fragezeichen. Ist Gott wirklich gerecht? Ist das, was er tut, gerechtfertigt? Und was wir eben auch finden in der Bibel, ist, wir finden Menschen, die ringen mit dieser Gerechtigkeit Gottes, die ringen damit, mit dieser Frage, ist Gott wirklich gerecht? Wir finden zum Beispiel Hiob. Hiob ist ein Mann, von dem Gott selber sagt, er ist ein Gerechter. Und trotzdem muss Hiob schrecklich leiden. Er verliert alles, all seinen materiellen Besitz. Er verliert alle seine Kinder auf ein einziges Mal. Und er verliert sogar seine Gesundheit. Er muss furchtbar leiden. Und ein ganzes Buch der Bibel, das Buch, das nach Hiob benannt ist, ein ganzes Buch der Bibel ringt eigentlich mit dieser Frage, warum tut das Gott? Warum muss ein gerechter Mensch leiden, wenn Gott doch gerecht ist, wenn Gott doch alles in der Hand hat? Wir haben eine andere Person, nicht ein bisschen weniger bekannt, das ist Asaf. Asaf hat uns einen sehr spannenden Psalm hinterlassen, den Psalm 73. Und im Psalm 73 stellt sich Asaf ganz eine ähnliche Frage. Er sagt, warum geht es den Gottlosen so gut? Denen, die nichts von Gott wissen wollen, warum geht es denen so gut? Und ihm selber, Asaf selber, so schlecht? Ist das etwa gerecht? Und auch Asaf ringt mit dieser Frage, ist Gott wirklich gerecht? Und er kommt an den Punkt, wo er sagt, vielleicht ist ja alles umsonst gewesen. Vielleicht habe ich umsonst versucht, mit Gott zu leben, versucht, das Richtige zu tun, versucht, selber gerecht zu leben. Vielleicht ist das alles umsonst gewesen. Und wir sehen dieses Ringen mit dieser Frage, warum ist Gott wirklich gerecht? Ist das, was er tut, wirklich gerecht? Ja, was ist mit uns heute? Ich denke, wie ich am Anfang gesagt habe, ich denke, wir alle kennen diese Spannung. Wir kennen dieses Gefühl, einerseits müsste Gerechtigkeit herrschen und andererseits herrscht oft nicht Gerechtigkeit. Warum? Warum ist das so? Ich glaube aber auch, dass wir an einem anderen Punkt stehen als die Autoren der Bibel. Weil ich glaube, gerade für einen Hiob, gerade für einen Asaf, stellt sich diese Frage, weil sie so überzeugt sind, dass Gott eigentlich ein gerechter Richter ist. Sie wissen das. Sie wissen, Gott hat die Möglichkeit, jetzt und gerade alles gut zu machen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber ich glaube, dass heute nur noch wenige Menschen überhaupt dieses Bild von Gott haben. Überhaupt denken, dass Gott das kann, dass Gott das tun wird, dass Gott ein Richter ist. Viele Menschen sagen heute, an so einen Gott kann ich gar nicht glauben. Oder sie sagen, wenn Gott solche Dinge zulässt, dann ist er entweder nicht allmächtig oder er ist ungerecht. Und viele Menschen verlieren über diese Spannung eigentlich ihren Glauben und sie sagen, ich kann gar nicht glauben, dass Gott ein Richter ist. Auf der anderen Seite glaube ich auch, viele Christen heute sehen Gott nicht mehr unbedingt als Richter. Nicht mehr unbedingt vor allem als den Gerechten. Wir sehen Gott oftmals als Helfer, als Unterstützer, als Freund, als vor allem liebevoll, gütig, gnädig. Und das ist er ja auch, das ist ja alles richtig. Aber ich glaube, manchmal gibt es heute auch eine Einseitigkeit. Und für mich hat das C.S. Lewis sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich möchte euch ein Zitat von ihm vorlesen. Lewis schreibt, der Mensch des Altertums nahte sich Gott in der Haltung des Angeklagten, der vor seinen Richter tritt. Für den modernen Menschen sind die Rollen vertauscht. Er ist der Richter, Gott sitzt auf der Anklagebank. Gewiss, er ist ein wohlwollender Richter. Falls Gott einen vernünftigen Verteidigungsgrund dafür haben sollte, dass er der Gott ist, der Kriege, Armut und Seuchen zulässt, dann ist der Mensch bereit, ihn anzuhören. Die Verhandlung könnte sogar mit einem Freispruch Gottes enden. Aber das Entscheidende ist, der Mensch sitzt auf dem Richterstuhl und Gott auf der Anklagebank. Gott auf der Anklagebank, so heißt übrigens auch dieses Büchlein von C.S. Lewis. Und wie gesagt, auch in der Bibel selber ringen die Menschen mit Gottes Gerechtigkeit. Das ist nicht etwas Schlechtes. Das dürfen wir auch als Christen. Wir dürfen mit Gott ringen, wir dürfen ihn fragen, warum. Aber wir sind nicht auf dem Richterstuhl. Und ich glaube, ganz oft heute befinden wir uns in dieser Position, dass wir eigentlich denken, wir haben das Recht darüber zu entscheiden, was Gott tun sollte, was er tun darf und was er nicht darf. Und Leute sagen heute Sachen wie, an so einen Gott kann ich einfach nicht glauben. Aber damit ist die Sache nicht erledigt. Lasst mich dazu ein Beispiel machen. Nehmen wir an, du bist ein Papa und du hast zwei Kinder. Und jetzt nehmen wir an, eines deiner Kinder schlägt das andere Kind. Volle Kanne, mitten ins Gesicht. In diesem Moment ist eine Situation entstanden, wo jemand richten muss. Irgendjemand muss jetzt Richter sein. Und zwar funktioniert das so, entweder du sagst, okay, ich richte, ich setze mich auf den Richterstuhl. Und du sagst zu deinem Kind, hey, das war nicht in Ordnung. Oder du tust es nicht und dann wird ganz automatisch das Kind selber sich auf den Richterstuhl setzen. Der Stuhl bleibt niemals leer. Das Kind wird sich auf den Richterstuhl setzen und es wird sagen, ah, ich habe zwar da meinen Bruder ins Gesicht gehauen, aber Papa hat nichts gesagt. Also war es wahrscheinlich in Ordnung. Und das Kind selber wird über richtig oder falsch entscheiden. Entweder du oder das Kind. Worum es mir geht, ist, irgendjemand richtet immer. Irgendjemand urteilt immer über richtig oder falsch. Dieser Richterstuhl bleibt niemals leer. Und der Punkt ist, in dem Moment, wo wir Menschen sagen, ich glaube nicht, dass da jemand auf dem Richterstuhl sitzt. Ich glaube nicht, dass Gott ein Richter ist. Oder sogar, wo wir sagen, ich will nicht, dass Gott das tut. Ich will nicht, dass Gott über richtig oder falsch entscheidet. In dem Moment bleibt dieser Stuhl nicht einfach leer, sondern in dem Moment haben wir selber uns darauf gesetzt. Irgendjemand richtet immer. Aber was passiert, wenn wir uns auf diesen Stuhl setzen? Was passiert, wenn wir Menschen sagen, jetzt entscheide ich mal? Kann das gut gehen? Und wir möchten uns dazu jetzt ein Video anschauen, wo es um diesen Richterstuhl geht. Ja, wie oft haben wir uns angewöhnt, auf diesem Richterstuhl Platz zu nehmen? Haben wir uns angewöhnt, über andere Menschen zu urteilen und sogar über Gott zu urteilen? Zu denken, wir wüssten, was richtig ist, wir wüssten, was gerecht ist. Aber eigentlich gehören wir nicht auf den Richterstuhl, eigentlich gehören wir sogar auf die Anklagebank. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, mit welchem Recht verurteilst du einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab? Wir alle werden einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Aber dann sieht die Sache plötzlich anders aus. Ja, wenn ich nicht auf dem Richterstuhl sitze, sondern auf der Anklagebank, was kann ich dann tun? Wie soll ich bestehen vor diesem Richter? Vor diesem Richter, der vollkommen gerecht ist? Vor diesem Richter, der alles über mich weiß? Ich habe ja selber so viel falsch gemacht. Ich bin ja selber überhaupt nicht gerecht. Und eigentlich bin ich verloren. Außer ich habe einen Anwalt. Aber ich habe einen Anwalt. Im 1. Thessalonicher lesen wir, und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Jesus rettet uns in diesem Gericht. Jesus ist unser Anwalt. Es gibt einen Anwalt. Ich muss keine Angst haben, dass ich verurteilt werde. In einem Lied singen wir, mein Richter und mein Anwalt gekreuzigt unter Leid. Und genau das ist Jesus. Er ist der gerechte Richter. Er ist der, der das Recht hat zu urteilen, zu sagen, was richtig und was falsch ist. Aber er ist auch der Anwalt. Er ist auch der, der sagt, ich habe das Urteil bereits getragen. Ich habe die Schuld bereits auf mich genommen. Und wir sind frei, weil unser Anwalt gesagt hat, nimm mich. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt auf drei Punkte eingehen, was das alles jetzt für uns konkret bedeutet. Und der erste Punkt ist, Gott ist ein gerechter Richter. Gott ist ein Richter. Seien wir uns bewusst, das steht nicht nur im Alten Testament, das steht auch im Neuen Testament. Gott ist gerecht und Gott wird diese Welt richten. Paulus schreibt an Christen und er schreibt, wir werden alle einmal vor Gott stehen. Wir werden alle einmal Rechenschaft ablegen. Und lasst uns nicht einseitig über Gott denken. Er ist gnädig, er ist liebevoll, er ist gütig, aber er ist auch gerecht. Und er ist auch der, der das Recht hat, über diese ganze Erde zu urteilen. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist, für uns sollte das nicht eine Botschaft sein, die uns Angst macht, sondern eigentlich eine Botschaft, die uns Hoffnung gibt. Eine Botschaft, die uns Freude in uns auslöst. Und zwar, weil wir einen Anwalt haben. Weil wir keine Angst haben müssen. Weil wir nicht verurteilt werden, weil Jesus Christus dieses Urteil bereits getragen hat. Aber auch auf der anderen Seite, weil Gericht bedeutet, dass Gott alles richtig machen wird. Dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Wir können das nicht. Wenn wir es versuchen, scheitern wir, weil wir selber nicht gerecht sind. Aber Gott ist gerecht. Und Gott wird dafür sorgen, dass es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Und das ist eine Freudenbotschaft, das ist eine Hoffnungsbotschaft. Wir wissen nicht, wie genau Gott das machen wird. Aber wir dürfen wissen und hoffen, er wird es tun. Und das Dritte ist, wie sollten wir in der Zwischenzeit leben? Wie sollten wir leben? Und ich glaube, und das möchte ich euch heute Morgen mitgeben, wir sollten nicht auf diesen Richterstuhl hochklettern. Und vielleicht, wenn du heute Morgen gemerkt hast, ups, ich sitze ja auf diesem Richterstuhl, möchte ich dich bitten, davon wieder herunterzuklettern. Dieser Richterstuhl gehört Gott allein. Es ist nicht unsere Sache, zu richten, zu urteilen über andere Menschen und schon gar nicht über Gott selber. Gott ist der gerechte Richter, wir sind es nicht. Und ich möchte deshalb auch mit den Worten von Jesus selber diese Predigt schließen. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 1, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gerecht bist, dass wir auf den Tag dürfen hoffen, wo du richtest, auf den Tag, wo du alles gut machst, alles gerecht machst. Ja, wir Menschen können das nicht und der Richterstuhl ist nicht für uns, sondern für dich. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, in der Zwischenzeit nicht zu richten. Bitte hilf uns nicht, andere Menschen zu verurteilen. Bitte hilf uns nicht, auf dem Stuhl Platz zu nehmen, sondern lass uns einfach darauf hoffen und vertrauen, du wirst schon für Gerechtigkeit sorgen. Und auch wenn wir manchmal nicht verstehen, was uns passiert, oder nicht verstehen, wie viel Ungerechtigkeit in dieser Welt noch herrscht, schenkt das nicht mir plötzlich anfangen zu urteilen, sondern du wirst schon dafür schauen, dass alles gut rauskommt. Und die Hoffnung haben wir und daran dürfen wir festhalten. Aber mehr als das alles möchte ich dir dafür danken, dass du mein Anwalt bist, mein persönlicher Anwalt bist. Dass ich selber nicht muss ins Gefängnis kommen oder noch etwas Schlimmeres, sondern du hast das Urteil getragen, das, was mich jetzt treffen soll. Und lass uns das bewusst sein. Lass uns bewusst sein, dass wir gerechterweise verurteilt worden wären, aber dass du das alles getragen hast, wir preisen dich.